Ich probiere mal um etwas Neues. Ich möchte gerne mit euch durch Hesekiel gehen und einfach mal die ersten 11 Kapitel gehen. Es geht dort darum, im 11. verspricht Gott, uns ein neues Herz zu geben, ein verändertes Herz zu geben und das versteinerte Herz zu umwandeln. Und ich möchte mit euch durch die 11 Kapitel gehen, wie kommt man denn von einem versteinerten Herz zu einem veränderten Herz. Und wenn ihr jetzt mein Dialekt nicht ganz so versteht, ich möchte das ein bisschen so skizzenartig mitzeichnen. Das kann als euer Untertitel dienen, falls ihr mich jetzt nicht ganz versteht. Wir stürzen uns direkt in die Geschichte rein. In Israel geht ein Aufschrei hoch. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oder mit dem Wort vom Habakuk zu sagen, wie lange noch, Herr, soll ich um Hilfe schreien, ohne dass du mich hörst? Um mich herum herrschen Zerstörung und Gewalt, schreie ich zu dir, doch du greifst nicht ein. Israel ist gebrochen. Schon zum zweiten Mal sind die babylonischen Soldaten gekommen und haben Israeliten ins Exil verschleppt, weit fort von ihrem Land und anscheinend auch weit fort von Gott. Sie sind angefangen. Unter ihnen ist der Hesekiel. Er wird dieses Jahr gerade 30. Und wenn er jetzt noch eine Heimat wäre, dann wäre dieses Jahr ein Jahr vom Jubel, ein Jahr vor Freude, weil der Hesekiel kommt von einer Priesterfamilie und dieses Jahr wäre er im Tempel vor Gott, vor seiner Gemeinschaft zum Priester geweiht geworden. Aber jetzt ist er im Exil gefangen. Jetzt sitzt er am Fluss vom Kebar und trinkt mit Hoffnung, mit Zweifel, Hoffnung, dass das, was seine Vorfahren immer wieder gesehen haben, dass die Schriften wahr sind, dass Gott sie aus der Welt hat, dass sie immer noch aus der Welt sind, dass er ein guter Hirte ist, dass das nicht für immer so wird sein. Und vielleicht auch Zweifel hat uns Gott vergessen. Sind wir denn noch sein Volk, wenn wir so verworfen sind geworden? Würde die Gefangenschaft jemals enden? Würde ich jemals um mich herkommen? Und so sitzt der Hesekiel drinnen. An diesem Fluss. Und wir wissen jetzt nicht, ob jemand von uns mal gefangen ist geworden, ob er jemand mal verschleppt geworden ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ein paar von uns haben schon mal erlebt Einsamkeit. Haben Verlassenheit gespürt, vielleicht sogar Hoffnungslosigkeit. Und Gott wirkt dort rein. Dort, wo Hesekiel die Hoffnungslosigkeit gespürt hat, dort im Exil, fängt Gott an, sein Leben zu verändern. Und das Kapitel fängt dann an mit dieser Herrlichkeit von Gott. Der Hesekiel bekommt eine Vision und er sieht eine Wolke auf ihn zukommen. Machen wir mal so. Die Wolke, die hat so Blitze. Und die leuchtet hell und breit. Die Wolke öffnet sich und in dieser Wolke sieht der Hesekiel ein paar ganz majestätische Wesen. Die Wesen, die haben jeweils immer vier Flügel. Ich mache jetzt einfach jenste Flügel. Und die Wesen, die haben auch vier verschiedene Köpfe. Eins gleicht an einem Mensch, eins an einem Adler und eins gleicht an einem Stier. Und die vier Wesen, die haben auch darunter ein paar Retter, die sind auch nochmal speziell. Auf die Schiene gehe ich jetzt nicht ganz ein. Das könnt ihr gerne Kapitel 1 Hesekiel durchlesen, wenn es euch interessiert. Genau. Oberhalb von diesen vier Wesen sieht der Hesekiel einen Thron. Und auf dem Thron steht jemand, der leuchtet und glänzt wie glühendes Metall. Ich zeichne da jetzt einfach nur den Thron. Und das leuchtet in allen Farben des Regenbogen. Und wahrscheinlich noch ein paar Farben mehr, die wir gar nicht kennen. Das ist so die Erscheinung gewesen, mit dem fängt Hesekiel an. Also, Es sieht hoffentlich ein bisschen hübscher aus beim Hesekiel. Aber genau. Das ist die erste Herrlichkeit von Gott, die der Hesekiel sieht. Gott will uns lustig machen. Der erste Schritt, für ein neues Herz zu bekommen, ist Gott zu sehen. Wir müssen ja etwas haben, das uns anreizt, uns zu ändern. Weil sonst bleiben wir einfach in der Komfortzone. Warum müssen wir uns die Arbeit tun, wenn es uns nicht lohnt? Und Gott kommt zum Hesekiel und zeigt ihm in dieser Vision, hierher willst du dich verändern. Der erste Schritt ist, Gott zu erleben, Gott zu sehen, Gott zu spüren. Vielleicht werden wir mal auch so eine Vision sehen. Aber vielleicht wird es auch ein bisschen weniger krass sein. So oder so, wir müssen Gott erkennen, um lustig zu werden, um wählen, das Herz zu haben, das Herz, das Gott erzählt. Gott tut sich dort nicht nur präsentieren, sondern er tut den Hesekiel berufen. Mitten im Exil, mitten in Gefangenschaft, weit fort vom Tempel und anscheinend auch weit fort von Herrlichkeit, so wie es die Israeliten ja immer gelobt haben, tut Gott trotzdem den Hesekiel zu seinem Diener berufen. Zusammengefasst vom Kapitel 2, ich nehme jetzt einfach nur ein paar Verse, weil tschüss. Geht der Gottesdienst viel länger. Kapitel 2 hat ein paar Verse. Und dort heißt es: Du Mensch, ich sende dich zu den Israeliten, diesem widerspenstigen Volk, das immer wieder gegen mich auflehnt. Starkköpfig und hartherzig sind sie, und doch sende ich dich gerade zu ihnen. Sag ihnen meine Botschaft. Ob sie es hören wollen oder nicht, fürchte dich nicht. Der Hesekiel, der bekommt eine schwierige Aufgabe. Der soll zum Volk prophezeien, dass Gott Gericht ankündet, aber die Israeliten, die sind ja schon im Exil. Kann man sich fragen, ist das nicht ein bisschen zu spät? Weil das Schlimme ist ja schon passiert. Die sind ja schon in Babylonien. Was will der da noch prophezeien? Und da könnt ihr euch selber ein paar Gedanken machen. Ich glaube, Gott hat der Hesekiel beauftragt, um auch sein Herz zu verändern. Der Hesekiel soll genau gleich ein neues Herz bekommen. Und der Hesekiel soll die Botschaft weitergeben, ob das jetzt die Israeliten will hören oder nicht. Er soll sich dort nicht von Menschen abhängig machen, von Umständen abhängig machen, sondern einfach Treue trainieren. Treue trainieren, dass das, was Gott ihm sieht, dass er das einfach weitergibt. Ohne gross mit zu überlegen, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Das Zweite ist, dass Israel aufgezeigt werden soll, ja, warum kommen sie denn ins Exil? Warum passiert denn das alles? Ich habe am Anfang gestartet mit dem Psalm mein Gott, warum hast du mich verlassen?» Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Satz immer mal wieder durchs Volk gegangen ist. Und Hesekiel soll dort drinnen auch prophezeien und aufzeigen, Gott hat Israel nicht verlassen. Israel hat Gott verlassen, wo sie angefangen haben mit dem Götzendienst. Und der dritte Punkt ist, dass Israeliten trotz allem auch getröstet werden sollen. Dass das Exil nicht ewig geht, dass das Exil nicht für immer wird sein und dass Gott mitten unter ihnen ist. Mit dort drinnen in der Gefangenschaft, dass er sie nie verlassen wird. Und Hesekiel soll anfangen, Wahrheiten aussprechen. Ich glaube, das ist ein nächster Punkt, für zum veränderten Herz zu kommen. Dass Gott uns manchmal sieht, wir sollen Wahrheiten aussprechen. Und nicht gross darauf schauen, was andere darüber denken. Ja. Gott ist jetzt für mich immer die Wolke von Herrlichkeit in meinen Skizzen. Und der Hesekiel, der soll lernen, Wahrheiten aussprechen. Ich brauche Menschen, die mir Wahrheiten aussprechen. Die mir meine Fehler, meine Schwächen aufzeigen. Die mich reflektieren, die mich spiegeln. Weil wenn ich immer gebauchpinselt würde, was ich denn für ein tolles Fränzchen bin, dann würde ich mich nie ändern. Wenn ich immer in meiner Komfortzone bleibe, dann würde ich nie wachsen. Ich brauche auch Leute, die mir ehrlich zeigen können, dass ich Schwächen habe, dass ich Fehler habe, dass ich Probleme habe. Ich selber muss einsehen, dass mein Herz Sünde hat. Ich muss sehen, dass mein Herz sogar Sünde pflegt, das kultiviert, das gern hat. Weil wenn ich das nie sehe, nie anerkenne, dann würde ich das nie ändern. Und ich brauche dort Leute, die mutig genug sind, die Wahrheit zu sagen. Und gleichzeitig bin ich beauftragt, Wahrheiten weiterzugeben, herausgefordert, jemandem ohne Wahrheit zu sagen. Nicht kalt und nicht distanziert, weil wenn wir keine Liebe haben, dann bringt es nichts. Aber nicht dem Frieden zu lieb schweigen. Nicht der Liebe zu lieb zu schweigen. Sondern mutig zu sein und Sachen ansprechen. Weil sonst gucke ich einfach zu, wie jemand so auf dem Holzweg vorbeiläuft und mache nichts. Denke einfach so ein bisschen, ja, schön. Weil ich anscheinend keinen Streit haben will. Weil ich anscheinend eine Harmonie behalten will, die ja doch keine Harmonie ist. Lernen, Wahrheiten aussprechen. Und der Hesekiel, der hat ein paar sehr unangenehme Wahrheiten aussprechen. Kapitel 4 und 5 fasse das jetzt stichwortartig zusammen. Aber das sind Kapitel 4 und 5 sind so Prophezeiungen, die er den Israeliten immer wieder sagen musste. Er hat zum Beispiel mit einem Ziegelstein vorspielen, wie die Israeliten belagert werden. Er hat 390 Tage auf der linken Seite liegen für die Schuld der Israeliten. Und er hat 40 Tage herlegen für die Schuld der Judäer. Und dabei, während er die ganze Zeit so gelegen ist, hat er immer das Gericht androhen. Er hat ganz, ganz wenig essen und ganz, ganz wenig trinken an diesen Tagen. Er hat sein Brot zuerst auf Menschenkot bräteln, weil das prophezeit, wie schlimm die Hungersnot wird sein wird. Weil nichts anderes rum ist, außer das, was ja, da ist. Und dort, also ich weiß nicht, ob Hesekiel schon auch reagiert hat, aber in der Bibel ist das das erste Mal, wo Hesekiel darauf reagiert und sieht, er will sich nicht vor Gott versündigen. Weil gemäss ihrem Gesetz ist das eine Sünde, ist das eine Verunreinigung. Hesekiel hat keine Angst vor dem Leiden. Hesekiel hat Angst, sich zu versündigen vor Gott. Und darauf sagt Gott, okay, du kannst einfach den Mist der Tiere gebrauchen, anstatt die Jugend. Ein weiteres Zeichen war, er hat sich den Bart und seine Haare mit einem Schwert abschneiden und dann die Haare entweder verbrennen, verteilen oder in der Luft verschleudern. Nur ganz wenig hat er bei sich behalten. Und das war eine Prophezeiung, was mit den Israeliten zu dieser Zeit ist passiert, mit denen, die in Jerusalem sind, passiert. Und Hesekiel muss das immer und immer wieder sagen. Und er bleibt treu. Er führt das alles aus. Und das ist unser dritter Punkt. Gott treu zu bleiben. Hesekiel hat einen neuen Maßstab gefunden für sich. Er hat nicht einen Maßstab genommen für, wie gut tun diese Leute auf mich hören, wie krass kann ich reden. Er hat. 1, 2, 3, 4. Ja, ja. Er hat einen neuen Maßstab für sich gefunden. Er möchte gerne treu sein. Sein Erfolg ist dort drin, wie treu kann er Gott sein. Wie oft kann er das tun, was Gott machen will. Und nicht, wie beliebt ist er, wie gut kann er reden. Genau. Wie oft hast du deinen Erfolg an Treue oder an Gehorsam gemessen? Weil das ist das, was Gott am meisten bedeutet. Treue und Gehorsam. Und dann in Kapitel 5 kommt Gottes Gericht über Israel. Weil ihr es noch viel schlimmer getrieben habt als die Völker um euch her, weil ihr nicht einmal das Recht und Sitte der anderen Völker gerichtet habt, darum wende ich selbst, der Herr, mich gegen euch. Dich, Jerusalem, mache ich zu einem Trümmerhaufen. Das sagt Gott zu seinem auserwählten Volk. Ich mache dich zu einem Trümmerhaufen. Und von dem, was ich beobachtet habe, habe ich das Gefühl, es gibt wie so zwei Typen von Menschen, wenn Katastrophen passieren im Leben. Die einen, die bekommen Katastrophen und die werden zornig und wütend und enttäuscht, vielleicht zu Recht. Und sie verlassen Gott. Sie gehen fort und denken, ich kann den Gedanken nicht aushalten, dass es da anscheinend einen allmächtigen Gott gibt, der alles machen kann und anscheinend nichts macht. Und für sie ist es einfacher, nicht mehr an Gott zu glauben und die Spannung nicht mehr zu ertragen. Und dann gibt es die anderen, die genau durch die gleiche emotionale Krise gehen, durch die Glaubenskrise gehen und stechen und enger zu Gott kommen. Wie kann das sein? Wie kann ein Paar durch die gleiche Krise gehen oder durch eine ähnliche Krise gehen und ein Paar sagen, mit dir Gott habe ich abgeschlossen. Und ein Paar sagen, du bleibst mein Gott. Da gibt es, glaube ich, ganz viele Gründe. Aber ein Grund, glaube ich, ist unser Gottesbild. Was habe ich das Gefühl, ist Gott? Was soll er in meinem Leben machen? Für was ist er verantwortlich? Und dann geht es auch etwas darum, um das Vertrauen auf Gott. Vertraue ich darauf, dass Gott gut ist, auch wenn in meinem Leben alles schlecht läuft. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so fern und hörst meine Hilferufe nicht? Jeden Tag rufe ich dir zu, mein Gott, doch du antwortest nicht. Jede Nacht schreie ich zu dir, doch ich finde keine Ruhe. Und doch bist du heilig. Psalm 22. Die Bibel kennt Zerrissenheit, die Bibel kennt Verlassenheit, Gott kennt das Enttäuschtsein. Und Psalm 23 erzählt, das ist ja gerade der Psalm, wo am 22 kommt, Psalm 23 erzählt Gott, er ist der gute Hirte. Und wir Menschen, wir sind seine Schafe. Er bringt uns zu grünen Wiesen und zu frischen Quellen. Und er traut uns zu, durchs dunkle Tal zu gehen. Er traut uns zu, die schwere Dürre zu gehen, weil er selber ist so oft durchgegangen, dass er den Weg aus sich kennt. Und wenn wir beschließen, ihm zu folgen und irgendwo auf dem Weg, der in diesem dunklen Tal durchführt, und finden, dieser Weg, der geht irgendwie schlimmer, Achi. Ich höre auf, ich glaube nicht mehr, dann werden wir nie mehr aus sich aus dieser Dunkelheit. Weil nur er kennt diesen Weg aus sich. Er selber sieht von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir müssen uns an ihn klammern, sonst werden wir nicht aus sich kommen. Und leider verspricht er uns nicht immer grüne Wiese und immer Frieden und alles Glück. Aber er verspricht uns nie allein zu lassen. Die Israeliten sind verschleppt, sind heimatlos, haben das Gefühl, Gott hat sie verlassen, sind gefangen. Und jetzt kommt Hesekiel und sieht, es wird noch viel schlimmer. Wie soll man denn da noch glauben? Wie soll man denn da noch hoffen? Warum bringt es denn das noch? Psalm 22 geht noch weiter nach dem Warum. Und doch ist Gott heilig. Israel lobt dich mit seinen Liedern. Unsere Vorfahren haben dir vertraut und da hast du sie befreit. Du hast ihre Hilferufe gehört und sie gerettet. Sie haben dir vertraut und wurden nicht enttäuscht. Warum sollen wir hoffen, wenn es zuerst mal noch mal richtig dunkel wird? Erstens, weil Gott immer Wunder machen kann. Und zweitens, weil wir manchmal eine Hoffnung tragen für die nächste Generation. Weil wir manchmal glauben und beten für die nächste Generation. Und wir bekommen ein Wort von Erkenntnis, ein Wort von Gott und wir tragen das weiter und tun das immer wieder weiterverzählen und werden vielleicht nie das erleben. Aber die nächste Generation hört das und dreht das genauso mit. Und die geben es weiter. Zum Beispiel glauben die meisten hoffentlich, dass Jesus wiederkommt. Und wir erzählen das immer wieder. Jesus kommt wieder. Es gibt eine Hoffnung. Die Welt wird nicht für immer bestehen. Es gibt eine Freude, es gibt eine Hoffnung. Und wir erzählen das. Und wir erzählen das weiter. Und wir erzählen das weiter. Und irgendwann, vielleicht mit uns, vielleicht nach uns, gibt es eine Generation, die das erlebt. Wo Jesus kommt. Und diese Generation kann sagen, unsere Vorfahren haben dir vertraut und du hast sie befreit. Du hast ihre Hilferufe gehört und sie gerettet. Sie haben dir vertraut und wurden nicht enttäuscht. Wir haben das Geschenk, dass wir auf einem geistlichen Erbe weiterbauen dürfen. Wir müssen nicht die ganze Zeit immer von Null starten. Wir haben schon ein gutes, grosses Fundament von über 2000 Jahren. Und auf dem dürfen wir weiterbauen. Und wir haben aber auch den Auftrag, eine Schicht zu legen, wo die nächste Generation weiterbauen darf. Leute, die bei einer Krise sich von Gott abwenden, die haben nicht erkannt, dass Gott die Welt nicht richtet, weil er sie verurteilen will, sondern um sie zu retten. Im Hesekiel gibt es, also auch in den anderen Propheten, gibt es ganz viel Gericht. Und Gott richtet Jerusalem, Israel, nicht um mit ihnen abzurechnen und zu sagen, jetzt strafe ich euch, sondern er bringt all das, um sie zu retten. Im Hesekiel heißt es, wenn ihr die Kapitel leset, immer wieder, dann werden sie erkennen, dass ich der Herr bin. Dieser Satz oder so in einer Form kommt über 65 Mal in diesem Buch Hesekiel. Das Ziel ist nicht von Gott einfach sinnlose Rache und seine Wut auszulassen, sondern Israel zu erkennen lassen, ich bin euer wahrer Gott. Ich bin der lebendige Gott. Erkennt, dass ich der Herr bin. Man kann es so vergleichen mit all diesen Gerichten, wie mit jemandem, der in einen tiefen Schlaf versunken ist. Und zuerst tut man vielleicht so ein bisschen rufen, hallo. Und dann tut man irgendwann mal stüpfen. Und dann stüpft man ein bisschen fester. Und dann rüttelt man. Und es geht irgendwie drastischer, bis die Person endlich aufwacht. Und Gott macht genau das Gleiche mit Israel. Er rüttelt sie langsam und beständig von ihrem geistlichen Schlaf auf. Immer wie krasser, immer wie mehr. Und für ein erneutes Herz haben, muss ich Gott vertrauen. Ich muss lernen, ihm zu vertrauen bis zum Schluss. Kapitel 6 bis 7 erzählt dann so ein die Gerichte von dem Aufrütteln. Es wird halt immer ein bisschen strenger. Und dort nimmt Gott alle Opferaltäre nieder, alle Götzenstatuen, nimmt ihnen Schmuck und Geld und Gold, alles, was ihnen Sicherheit gibt. Er lässt zu, dass die Israeliten all das verlieren, was sie stolz sind, was sie sich daran anlehnen, was sie denken, ja, mir kann ja nichts passieren, weil ich habe ja. Und ein weiterer Punkt, für ein neues Herz zu bekommen, ist, dass wir unsere Prioritätenliste von Gott verändern. Dass er kommen darf und uns mal hinterfragen, wie wichtig bin ich dir? Und was beherrscht der Schuss noch so deine Gedanken? Und über diesen Punkt möchte ich nicht ganz so viel erzählen. Ich möchte euch nur ein paar Fragen zum Reflektieren geben. Ihr könnt also mal ein bisschen überlegen. Was konkurrenziert denn in meinem Leben am meisten mit Gott? Wem oder was schenke ich am meisten Zeit, am meisten Gedanken? Und ist das, was ich dort gedacht habe, mein Götz? Oder ist das einfach eine Schwachstelle, wo ich immer wieder aufpassen muss? Und wie sieht denn mein Leben aus, wenn Gott diese Sache aus meinem Leben rausschreissen würde? Würde ich jubeln und freuen, dass die Versuchung fort ist? Oder würde ich trauern, dass ich das verloren habe? Darf Gott meine Prioritätenliste über einen Haufen werfen? Oder hänge ich zu fest an etwas? Bei den Israeliten hat er auf jeden Fall die Prioritätenliste aufgewirbelt. Und ich kann mir vorstellen, dass es für ein paar ein Schock war und ein Trauer war. Dass sie lange gebraucht haben, um wirklich wach zu werden und zu erkennen, dass das, was sie jetzt gerade erlebt haben, dass das Freiheit ist und nicht Gefangenschaft. Weil manchmal heisst Freiheit auch loslassen. Sich von Sachen zu verabschieden, sich von Sachen zu trennen. Auch das kann Freiheit heissen. In Kapitel 8 zeigt Gott Hesekiel nochmal eine Vision. Und zwar, wie schlimm es im Moment im Tempel von Jerusalem ist. Wie die Israeliten den Tempel missbrauchen mit Götzenbildern. Sie stellen verschiedene Götzen auf, beten die Götzen an, stellen verschiedene Bilder von Tieren auf, beten sogar lieber die Sonne an als ihren eigenen Gott. Kapitel 9 tut Gott sie dann bestrafen für all das, was sie da in diesem Götzendienst machen. Und Kapitel 10 erzählt dann Gott oder Hesekiel, wie er gesehen hat, wie Gott den Tempel verlassen hat. Er sieht hier den Tempel von Jerusalem und er sieht all das Wüste, was die Israeliten in diesem Tempel gemacht haben. Dass Gott überhaupt nicht mehr oder auf jeden Fall in einem ganz wenig Raum einnimmt in diesem Tempel. Und er sieht, wie Gott beschließt, mit seiner Herrlichkeit den Tempel zu verlassen. Und das hat ganz krasse Auswirkungen. Weil in der Bibel heisst es nicht mehr, dass Gott jemals zurückgekommen ist zu diesem Tempel. Und heute wissen wir, der Tempel der ist bis jetzt noch nicht wieder aufgebaut. Wer weiß, ob er nochmal aufgebaut wird, anderes Thema. Gott hat den Tempel verlassen, weil er nicht mehr kann ertragen konnte, dass Götzendienst passiert. Weil er nicht mehr kann sehen, dass die Israeliten alles Mögliche angebetet haben, nur nicht ihn. Und für die Israeliten hat sich dann die Frage gestellt, ja, wenn Gott nicht mehr im Tempel ist, wo ist er denn? Wo können wir ihn denn noch finden? Und für uns stellt sich die Frage, oder müssen wir auch ehrlich reflektieren, wir können jetzt schon lesen oder sehen, wie diese Leute da Götzen anbeten haben. Und wie kann man denn nur Götzen anbeten? Aber ich glaube, es wäre es wäre oberflächlich und vielleicht sogar ein bisschen blind zu sagen, in unseren Kirchen passiert kein Götzendienst. Weil immer die oberste Priorität, Gott zu ehren, in unserem Lobpreis, in unserem Gottesdienst, im Gebet, im Zeugnis geben. Oder gibt es etwas, wo meine Gedanken noch mehr beherrschen? Oder ab und zu ein bisschen mehr beherrschen? Tue ich gerne mein Stolz, mein Ego, den schönen Schein, meinen guten Ruf, eine falsche Demut, einen Fake-Frieden, pflegen, was auch immer mein Götz sein könnte. Auch in unseren Kirchen kann passieren, dass Gott nicht immer gerade direkt geehrt wird. Und was könnte das sein? Wie könnte ich mit dem umgehen? Was kann ich in meinem Herz ändern, dass Gott geehrt wird? Dass das ein Tempel ist, wo Gott herrschen darf. Hesekiel deutet mit Kapitel 10 etwas an, was später im Alten Testament komplett offensichtlich wird sein. Der alte Bund ist hinfällig. Wir können es nicht. Wir können keine Weg tun, um Gott zu treu zu bleiben. Wir können keine Opfer geben, um Gott zu treu zu bleiben. Wir schaffen es nicht aus eigener Kraft. Und ich habe es schon am Anfang erwähnt, Kapitel 11, Vers 19, sagt Gott: Ich will ihnen ein ungeteiltes Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus ihrer Brust und gebe ihnen ein lebendiges Herz. Gott redet da von Wiedergeburt. Von einer Person, die er darf sein Denken, sein Handeln, sein Leben prägen. Wo der Heilige Geist darf reinkommen und etwas Neues darf gestalten. Das ist das neue Herz, das Gott verspricht. Vers 20. Dann werden sie nach meinen Weisungen leben. Meine Geboten achten und sie befolgen. Sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Das hier schaffen wir nicht aus eigener Kraft. Das schaffen wir nur, wenn Gott in unserem Herz ist. Das schaffen wir nur, wenn der Heilige Geist immer wieder sich offenbart und zeigt, wie gut und herrlich er ist. Wir schaffen es nur, wenn wir treu bleiben und Wahrheiten aussprechen. Wir schaffen nur, wenn er es immer wieder in seine Beziehung zieht. Mit dem Auszug vom Tempel, der für die Israeliten das Schlimmste war, was ihnen passieren konnte, ist etwas entstanden, das neu ist. Der neue Bund, der alles einschließt, wo Gott sagt, ich würde euch gegenüber sein. Ihr müsst nicht mehr mit eurer eigenen Kraft, ihr müsst nur akzeptieren, dass Jesus Gottes Sohn ist. Wir müssen nicht mehr einmal im Jahr auf Jerusalem pilgern und dort Gott begegnen. Wir dürfen ihn in uns, um uns, unter uns feiern. Zu jeder Zeit. Gott hat Israel nicht vergessen. Gott hat Israel nicht verlassen. Gott hat etwas Neues geschaffen. Ein neuer Bund, wo wir nach Tausenden von Generationen dürfen auch drinnen sein. Und das alles hat angefangen mit einem Mann, der gehorsam gegenüber Gott höher geachtet hat als sein Angesehen von den Menschen. Der sein Erfolg an dem gemessen hat, wie er treu kann sein zu Gott. Und das ist ein Fundament, das ich möchte darauf aufbauen. Und vielleicht ihr auch. Ich möchte noch zum Schluss beten. Jesus, danke, dass du lebst, dass du erfahrbar bist, dass du redest, immer wieder redest. Danke vielmals, dass du mächtig bist, dass du herrlich bist, dass du unser König bist, dass du unser Richter bist, dass du Gnade hast. Danke, lässt uns nie linzigen. Ob wir jetzt Freude und Erfolg erleben oder ob wir das Gefühl haben, wir sind mehr verlassen und einsam. Danke, ist deine Zusage wahr, dass du uns nie verlässt, dass du uns stärkst, dass du uns heilst, dass du etwas Neues schaffen willst. Und Heilige Geist, ich bitte dich, dass du unser Herz zu deinem Herz machst, dass du unsere Gedanken zu deinen Gedanken machst, dass du unsere Wünsche zu deinen Wünschen machst, dass du uns veränderst in deiner Gegenwart. Amen.